Ich erinnere mich nur an die Schmerzensausbrüche von Zeugen, von Menschen, die Auschwitz überlebt hatten. Und das war fürchterlich traurig. Und das war eben auch diese Diskrepanz, diese Coolheit, diese Kühle der Angeklagten, die waren beherrscht, da war kein emotionaler Ausbruch. Und der aber dann bei denen, die aussagten als Überlebende. Und das war auch nochmal so ein riesen Diskrepanz, Abgrund trennte da diese zwei Gruppen von Menschen.
20. Dezember 1963. Im Frankfurter Römer beginnt das Strafverfahren gegen Mulka und andere. Es ist der erste Prozess überhaupt, den ein deutsches Gericht gegen 22 SS-Männer aus dem Konzentrationslager Auschwitz führt. Und es ist das erste Mal, dass Täter und Überlebende seit Ende des Krieges aufeinandertreffen, diesmal als Angeklagte und Zeugen. Ingrid Kuhlenkampf besuchte als junge Studentin den Frankfurter Auschwitz-Prozess.
Und das hat mich ganz fürchterlich verstört, dass diese Menschen angeklagt des tausendfachen Mordes dann so nett aussahen, so sympathisch, so menschlich. Zu den Kinderglauben, den glaube ich viele Kinder haben, den Bösen sieht man das Böse an. Die sehen böse aus. Und die sahen nicht böse aus. Und das war so mein Schritt ins Erwachsensein und Ende der Kindheit.
Der Prozess wurde zu einem öffentlichen Ereignis. Zeitungen und Rundfunk berichteten ausführlich über das Verfahren. Unerhörtes drang plötzlich in die deutschen Wohnzimmer. Die Aussagen der Zeugen bestürzten und erschütterten. Der Zeuge Josef Glück.
Wir sind hereingekommen, so ungefähr war 4 oder halb 5 früh, war noch dunkel und wir haben gesehen solche große Lichter. Wir haben nicht gewusst, wohin wir kommen. Wir sind dort gestehen. Nach einiger Zeit sind gekommen Leute und haben diese heruntergenommen von den Waggonen und haben geschreit: Los, 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 hinaus, hinaus.
Der Zeuge Mauritius Berner.
Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und 3 Kinder, 3 Töchterchen, tut nichts. Hauptsache, dass wir 5 zusammen sind. Wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links, und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt hat sie eher gefühlt, was für eine Gefahr auf uns droht.
Der Zeuge Lajos Schlinger.
Und auf einmal, plötzlich, sehe am Rampe der Dr. Capesius. Mit großer Freude habe ich zu ihm gelaufen und ich habe ihn gegrüßt. Und die erste Frage war das, wo sind wir eigentlich? Er sagte mir, in Mitte Deutschlands.
In Auschwitz werden mehr als 1 Million Menschen sterben. Umgebracht von Menschen, die darin eine nationalsozialistische Aufgabe sehen. Der Auschwitz-Prozess gilt heute, 50 Jahre später, als Wendepunkt in der kollektiven Erinnerung der Deutschen, als Schlüsselereignis in der Nachkriegszeit, wie der Historiker Wolfgang Benz es nennt. Anfang der 60er Jahre war dieser Prozess höchst umstritten. Doch der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer setzte ihn durch. Die Frankfurter Anklagebehörde, die dem Generalstaatsanwalt unterstand, sträubte sich zunächst, das Verfahren durchzuführen. Werner Renz, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Redakteur am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt.
Die Handakten der Staatsanwaltschaft aus der Zeit Januar bis Juni, Juli 1959 geben Aufschluss darüber, dass der Leiter der Behörde, Heinz Wolf, und der Leiter der politischen Abteilung, Hans Grossmann, der zuständig war für diese sogenannten altpolitischen Fälle, dass diese beiden Justizjuristen nicht willens waren, das Auschwitz-Verfahren nach Frankfurt zu holen.
Doch Fritz Bauer gelang es, sich gegen den von ehemaligen Nazis durchsetzten Justizapparat zu behaupten.
Ein Mann wie Heinz Wolf, der Leiter der Staatsanwaltschaft, war selbst NS-Jurist gewesen. Heute wissen wir mehr über ihn als damals. Solche belasteten Juristen waren wahrscheinlich gegenüber einem Mann wie Bauer in einer recht schwachen Position.
Aber auch Fritz Bauer wusste, dass er in der Justiz nicht viel Rückhalt hatte. Mehrfach bemerkte er gegenüber Freunden, wenn er sein Arbeitszimmer verlasse, fühle er sich wie im feindlichen Ausland. Und Staatsanwalt Joachim Kügler, der von Bauer mit dem Auschwitz-Verfahren beauftragt worden war, erklärte die Fernschreibeleitungen im Gericht für die Ermittlungen zum Tabu. Wenn er während des Auschwitz-Prozesses ein Fernschreiben habe aufgeben wollen, sei er auf den Großmarkt gegangen und habe einen Gemüsehändler gebeten, sein Gerät benutzen zu dürfen. Werner Renz.
Kügler ist derjenige, der über diese Zustände damals sehr offen in Interviews gesprochen hat. Er hat auch ausgeführt, dass auf die Polizei kein Verlass war und dass man tunlichst davon absah, zum Beispiel die Verhaftung eines Beschuldigten vorzeitig und allzu offen einer Kriminalpolizeistelle in irgendeiner bundesdeutschen Stadt mitzuteilen. Man hat das meistens nur sehr kurzfristig getan oder aber mit anderen Beamten getan, sodass es keine Möglichkeit gab, einen Beschuldigten, der verhaftet werden sollte, zu warnen. Diese Befürchtung scheinen die Ermittler gehabt zu haben.
Die Stuttgarter Polizei hatte Wilhelm Boger, den sogenannten Satan von Auschwitz, einen brutalen NS-Täter, vorgewarnt.
Boger berichtete, er sei vor seiner Verhaftung noch von einer Polizeistelle angerufen worden und man habe ihn gefragt, ob er der Boger von Auschwitz sei. Man habe ihm sozusagen die Gelegenheit gegeben zu türmen. Boger hatte offenbar ein reines Gewissen und hat sich nicht auf die Flucht begeben.
Als Untersuchungsrichter führte Heinz Düx die gerichtlichen Vorermittlungen.
Es war entscheidend, dass von den Angeklagten keiner eine gewisse Reue empfunden hätte. Die taten alles so, als ob nichts geschehen sei, als ob sie mit der Sache gar nichts zu tun hätten.
Eigentlich wäre nach dem Geschäftsverteilungsplan des Landgerichtes für den Vorsitz des Verfahrens Hans Forrester zuständig gewesen. Er war ein Richter jüdischer Herkunft, den die Nazis aus dem Amt und in die Emigration getrieben hatten und der nach 1945 zurückgekehrt war. Doch angesichts der negativen Stimmung dem Prozess gegenüber ging Hans Forrester davon aus, man würde ihm persönliche Rachegefühle unterstellen. Werner Renz vom Fritz-Bauer-Institut.
Forrester hat, das ermöglicht die Strafprozessordnung, Selbstanzeige gegen sich erstattet, mit dem Hinweis, dass sein Bruder im Vernichtungslager Majdanek umgekommen ist und dass seine Mutter im KZ Theresienstadt, Ghetto Theresienstadt gewesen war, dieses überlebt hat. Er war also ein Verletzter, ein Betroffener aufgrund dieser familiären Verhältnisse. Daraufhin hat die zuständige Kammer Forrester wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Besorgnis der Befangenheit in Bezug auf die Perspektive, die die Angeklagten diesem Richter gegenüber eingenommen hätten.
Keine Bedenken hatte die Kammer hingegen bei dem ehemaligen Heeresrichter Hans Hofmeier. Er wurde von niemandem als befangen angesehen.
Ein deutscher Jurist, nicht jüdischer Herkunft, der wie auch immer vermittelt Teil der Vernichtungsmaschinerie oder des Vernichtungskrieges gewesen war als Heeresrichter, konnte über NS-Täter entscheiden und urteilen. Ein deutscher Jurist jüdischer Herkunft, aus dem Land getrieben, in seine Heimat und in seinen Beruf zurückgekehrt, konnte dies nicht. Er konnte nicht richten über diese Täter.
Nach dem Geschäftsverteilungsplan wäre als beisitzender Richter Johann Heinrich Niemöller an der Reihe gewesen. Er war der Sohn des evangelischen Pfarrers Martin Niemöller, den die Nazis von 1938 bis 1945 in Konzentrationslagern inhaftiert hatten. Johann Heinrich Niemöller hielt sich zwar nicht für befangen, aber das Gerichtspräsidium sah dies anders.
Auch Niemöller hat Selbstanzeige erstattet, hat erklärt, er fühle sich nicht befangen, aber die zuständige Kammer des Landgerichts hat ihn auch wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Diese Vorgänge in der Vorgeschichte des Verfahrens sind äußerst interessant und sind weitgehend unbekannt.
Auch die Umstände des Prozesses waren für heutige Maßstäbe merkwürdig. Die angeklagten SS-Leute konnten, soweit sie auf freiem Fuß waren wie Robert Mulka, sich in den Verhandlungspausen unter das Publikum mischen. Die Mörder sind unter uns, der Filmtitel von Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1946, bewahrheitete sich im Auschwitz-Prozess. Angeklagte und Zeugen, Täter und Opfer, sie alle standen in den Verhandlungspausen eine Kaffeetasse in der Hand beieinander. Die Angeklagten geben sich betont unauffällig. Sie haben sich in der Nachkriegszeit bürgerliche Existenzen zugelegt, Hauptkassierer, Ingenieur, Krankenpfleger, Inhaber einer Apotheke sowie eines Kosmetiksalons. Exportkaufmann Robert Mulka, der Adjutant des Lagerleiters von Auschwitz, fuhr an verhandlungsfreien Tagen nach Hamburg, um in seinem Geschäft nach dem Rechten zu sehen. Untersuchungsrichter Heinz Dücks.
Die gesamten Angeklagten waren eigentlich ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft. Die entstammten allen Berufssparten, die irgendwie denkbar sind. Es waren ja weit über 20. Im Grunde genommen waren das Kleinbürger, graue Mäuse, kann man sagen.
Angesichts der Vorbehalte gegenüber dem Prozess im Allgemeinen, besonders aber gegenüber ihm als Emigranten und Juden, sah es Fritz Bauer als nicht sinnvoll an, im Prozess die Anklage selbst zu übernehmen. Stattdessen setzte er auf eine neue Generation von Juristen. Bauer beauftragte Joachim Kügler, Georg Friedrich Vogel sowie Gerhard Wiese, die Anklage zu vertreten. Staatsanwalt Gerhard Wiese.
Bauer hat von Anfang an darauf gedrungen, dass das ein einheitliches Verfahren gibt, möglichst so, dass es einen Querschnitt durch das KZ Auschwitz darstellt. Aber bei Gericht war man doch der Meinung, ach, man könnte doch lieber das in Einzelverfahren machen, ginge doch schneller und besser. Aber darauf haben wir uns nicht eingelassen und es hat sich auch bestätigt.
Fritz Bauer sah das gesamte Geschehen in Auschwitz als eine rechtliche Handlung an. Ihm ging es um eine historische Gesamtaufarbeitung. Der Vorsitzende Richter Hofmeier folgte ihm darin nicht. Ihm lag daran, das Geschehen in lauter einzelne voneinander getrennte Tathandlungen aufzusplittern und so praktikabel zu machen.
Bauer hat uns nahegelegt, die Auffassung zu vertreten, dass ganz Auschwitz ein Komplex war. Jeder Mann war ein Rädchen in dem Ganzen, hatte seine Funktion zu erfüllen, egal ob am Schreibtisch oder auf der Rampe oder im Lazarett. Während Hofmeier und das Schwurgericht insgesamt die Auffassung vertrat, wir müssen jedem Einzelnen nachweisen, was er getan hat.
Dass damit ein Überblick über das arbeitsteilig organisierte Vernichtungsverbrechen in Auschwitz verhindert würde, sah das Gericht nicht. Die Folge war, dass das Frankfurter Gericht die Einzeltaten der NS-Täter härter bestrafte als die höchsten SS-Verantwortlichen wie Robert Mulka. Fritz Bauer konnte sich mit seiner Rechtsauffassung nicht durchsetzen. Es dauerte weitere 48 Jahre, nämlich bis zum Münchner Demjanjuk-Prozess im Jahr 2011, bis ein deutsches Gericht sich seiner Auffassung anschloss und Fritz Bauer Recht gab. Untersuchungsrichter Heinz Dücks.
In dem Demjanjuk-Verfahren wurde dann plötzlich gesagt, dass man jeden, der in einer Massenvernichtungseinrichtung tätig war, dass der ein Täter ist, von vornherein, ohne dass er sich entlasten kann. Das ist ja in der damaligen Zeit, als der Auschwitz-Prozess stattfand, noch verneint worden. Und in dem Fall Demjanjuk konnte man das jetzt ohne weiteres zugeben, denn die Täter, die jetzt noch in Betracht kommen, das sind ja alles steinalte Leute, 100 Jahre alt. Was wollen Sie mit denen noch anfangen, als Gefangene? Da zeigt sich aber auch die ganze Heuchelei des Rechtes.
Die Urteile in den ersten Auschwitz-Prozessen konnten Fritz Bauer nicht zufriedenstellen. 6 Angeklagte wurden zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 3 sogar freigesprochen. Was Fritz Bauer sehr berührte, war die Verstocktheit der Täter, ihre Ignoranz gegenüber den Opfern. Er arbeitete weiter an seiner Vorstellung von Vergangenheitsbewältigung. Fritz Bauer.
Ziel der Verfahren kann nicht sein, lediglich rückwärts zu blicken. Es ist die Aufgabe dieser Strafverfahren, neue Wehrtafeln zu errichten. Und aus Deutschlands Schutt und Asche ist ein neuer Staat und eine neue Wirtschaft erwachsen. Auch eine neue menschliche Gesinnung ist notwendig. Sie muss sich, wie ich glaube, wie ein Vogel Phönix aus der Hölle von Auschwitz erheben und in unserem Auschwitz-Prozess deutlich werden.